Ich habe gesagt, dass wir aus Johannes 19 lesen. Aus der Geschichte der Kreuzigung des Herrn Jesus. Ich fange an in Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich denke, die meisten von euch wissen wohl, dass der Herr Jesus 7-mal am Kreuz gesprochen hat. 3 davon haben wir hier gelesen, Johannes 19. 3 andere lesen wir in Lukas 23. Und das mittlere Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das finden wir sowohl in Matthäus als in Markus. Aber da fehlen dann wieder die anderen Worte. Vor kurzem habe ich mich mal wieder mit diesen 7 Worten beschäftigt. Ich habe auf Holländisch eine ganze Reihe von dogmatischen Büchern geschrieben, eine ganze Reihe von 12 Bänden, und ich bin dabei, die alle auf Englisch zu übersetzen und auch wieder zu überarbeiten. Und so kam ich auch zu den Worten des Herrn Jesus am Kreuz. Und die haben mich auf neue beeindruckt. Die haben auch zu mir gesprochen, zu meinem Herzen, zu meinem Gewissen. Muss ich 7, und das könnt ihr euch auch so gehen heute Morgen. Denn ich habe zu diesen 7 Worten des Herrn 7 Fragen aufgestellt. Und die werden auch direkt projiziert. Und lasst uns mal kurz diese 7 Fragen uns anschauen. Ich habe keine Zeit für eine Predigt heute Morgen, kann nur die 7 Fragen vorstellen. Und dann könnt ihr weiterhin bis zu meinem nächsten Besuch die euch für euch selbst mal überlegen und dabei darüber nachdenken, was ihr da selber für Antworten geben würdet. Also wir wissen, dass das erste Wort des Herrn Jesus in Lukas 23 ausgesprochen wurde, als der Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und da hat er gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eigentlich sofort eines der wichtigsten Themen aus der ganzen Bibel. Ich habe mal gelesen, dass Vertreter von verschiedenen Religionen zusammen waren und dass jede Religion mal erzählen müsste, in einem Wort, was das Kennzeichnendste dieser Religion sein würde. Und der Christ sagte: Vergebung. Und da war es eine Zeit lang Stille und die haben alle gesagt, oder nichts gesagt, die haben einfach gedacht, das ist richtig. Vergebung gehört zu den wichtigsten Themen. Und das erste Wort, das der Jesus spricht, bezieht sich gerade darauf. Und jetzt schauen wir uns die erste Frage mal an. Hey, da steht sogar auf Arabisch dabei, das ist ja wunderbar. Gibt es noch jemand, dem du von Herzen vergeben müsstest? Ab und zu denke ich, wir sind ein bisschen allzu evangelikal. Wir denken, wir haben an den Herrn Jesus geglaubt, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn man das glaubt, dann geht man zum Himmel. Das ist das ganze Evangelium. Und die Sache ist etwas komplizierter. Erstens, dass der Herr Jesus uns vergeben hat, ist direkt verbunden mit dieser Frage. Haben wir denn allen vergeben, die gegen uns gesündigt haben? Wenn wir das Vaterunser aussprechen, das tun wir allerdings nicht so oft, aber wenn wir es machen, dann sagen wir: Vergib uns unsere Schulden, wie wir auch unseren Schuldnern vergeben. Das wird da als selbstverständlich vorausgesagt. Interessanterweise. Ist das so selbstverständlich? Wir lesen das in Matthäus 6, aber in Matthäus 18 erzählt der Herr Jesus ein Gleichnis von jemandem, der sich verweigerte, seinem eigenen Bruder zu vergeben, obwohl er selbst eine gewaltige Vergebung für eine gewaltige Summe bekommen hatte. Ihm war so viel vergeben worden und er weigerte sich, ein zu geben. Und dann lesen wir in dem letzten Vers, so wird euch euer Vater auch mit euch tun, nämlich das Gericht, wenn ihr nicht, und dann steht da auch noch bei, genauso wie hier, von Herzen dem Bruder, der Schwester vergibst. Und deshalb meine Frage an mich und an euch, denk mal darüber nach, ob es eine Person in deinem Leben gibt, der du noch nicht Vergebung geschenkt hast. Ich habe ab und zu bei gewissen Zusammenkünften mal gefragt, mach alle die Augen zu und gib mir mal die Antwort. Wer von euch hat Bitterkeit in seinem Herzen? Groll. Manchmal gehen dann die Hälfte der Finger hoch. So viele haben Bitterkeit einer gewissen Person gegenüber, der in deiner Jugend vielleicht oder vielleicht auch jetzt noch dir Böses getan hat. Und du hast jeden Grund, böse zu sein. Darum geht es überhaupt nicht. Aber was du vielleicht noch nicht verstanden hast, ist, dass dieser Groll nicht so sehr den anderen trifft, der gegen dir gesündigt hat, sondern dass dieser Groll dich selbst kaputt machen kann. Ich habe Leute gekannt, über 80 Jahre alt schon, als man über ihre Jugend, über ihre Eltern sprach, dann begannen sie noch zu weinen. Das ist auch schrecklich. Nie von diesem Groll, von dieser Bitterkeit befreit. Wenn du an keine Person gedacht hast, dann betrifft diese Frage dich nicht. Aber ich bin sicher, dass es hier solche gibt, die sofort an eine gewisse oder vielleicht an mehrere Personen gedacht haben. Und es geht nicht darum, ob der andere jetzt diese Vergebung verdient hat. Es geht sogar nicht darum, ob der andere seine Sünden bekannt hat dir gegenüber. Vielleicht lebt die Person gar nicht mehr. Vielleicht bist du dir sicher, dass er nie so etwas sagen wird, nämlich verzeih mir. Aber es geht darum, dass die Vergebung dich heilen muss. Ich habe eine Zusammenkunft erlebt, wo wir solche Personen nach vorne haben kommen lassen, die mit solch einem Groll herumliefen. Oft waren das Frauen, die von ihrem Mann viel Übles empfangen haben oder von ihren Eltern oder von Lehrern oder was auch immer, von Kindern. Und ich erinnere mich ganz besonders an eine Frau, die so betrübt ausgesehen hat, so schrecklich. Und da haben wir gesagt, wir machen das alles gemeinsam. Wir machen Musik, sodass keiner hört, was du sagst, aber sag es bitte laut. Du nennst den Namen dieser Person und dann sagst du, ich vergebe dir im Namen des Herrn. Nicht, weil der andere das verdient hat, sondern sich dieser frei wirst. Und ich erinnere mich noch an das Gesicht dieser Frau, wie sie sich plötzlich vollkommen verändert hat. In dem Augenblick, dass sie das aussprach. Ich vergebe dir, um selber frei zu werden. Denn du kannst die Vergebung erst dann wegschenken, wenn der andere oder die andere tatsächlich ihre Sünden bekennt. Aber es geht darum, dass du frei wirst. Das zweite Wort des Herrn Jesus, das ist zu dem Mörder oder Räuber am Kreuz. Es waren da zwei und Matthäus erzählt uns, dass die beide auf den Herrn geschimpft haben zuallererst, aber dann ist einer zu Buße gekommen. Das lesen wir auch in Lukas 23. Und er spricht dann dieses gewaltige Wort. Herr, wenn du in dein Reich kommst, man kann auch übersetzen, in deiner königlichen Würde, denk dann an mich. Und dann sagte Herr Jesus, du brauchst so lange nicht zu warten, denn wenn dieser Mann darauf warten müsste, dann müsste er bis heute noch immer warten, denn das Reich in Macht und Majestät ist noch immer nicht angebrochen. Aber der Jesus sagt zu ihm, heute wirst du bei mir im Paradies sein. Aber ich möchte mich gerne beziehen auf die Frage dieses Mannes. Herr, ich möchte dabei sein, wenn dein Reich anbricht. Und ich sage wieder, wir sind ab und zu ein bisschen zu evangelikal. Wir kennen wohl das Evangelium der Vergebung der Sünden. Aber wenn der Jesus in Matthäus 24 spricht über das Evangelium des Reiches Gottes, dann wissen viele nichts damit anzufangen. Wir sind nicht auf dem Weg zum Himmel. Okay, wenn du Pech hast, du sterben, bevor der Herr wiederkommt, dann ist es gut, dass wir wissen, dass wir bei ihm sind im Paradies. Aber das ist nicht das Endziel unserer Reise. Wir sind auf dem Wege zum Reich Gottes, wie es anbrechen wird in Macht und Herrlichkeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und inzwischen, das ist die ganze Aufgabe, die ganze Botschaft am Ende von Matthäus 28, wo es heißt, mache alle Völker zu meinen Jüngern. Natürlich auch predigen wir Vergebung von Sünden, das ist Lukas 24. Aber in Matthäus 28, da geht es darum, dass wir alle Jünger Jesu werden. Und deshalb die zweite Frage. Wie sieht es mit deiner Jüngerschaft aus? Was bedeutet das eigentlich praktisch für dich, dass du ein Jünger Jesu bist? Jemand, der Jesus folgt. Das heißt, der von buchstäblich von morgen bis abend sich mit dieser Frage beschäftigt, was will der Herr von mir? Das sind Dinge, die er von uns allen will, sind auch Dinge, die er ganz besonders von dir, von mir will. Denn ich bin ein Jünger Jesu. Mit ihm herrschen, mit ihm regieren, aber jetzt sind wir noch die Untertanen. Jetzt sind wir diejenigen, die ihm zu gehorchen haben und die zu ihm sagen, Herr, befiehl, wir folgen dir. Und das ist, was der Herr Jesus ihnen aufgetragen hat. Sagt zu allen Völkern, ihr müsst Jünger Jesu werden. Das ist das Evangelium, das wir heute verkündigen. Wir sprechen nicht nur über das, was geschieht, wenn man stirbt, sondern heute in diesem Leben, bist du bereit, dem Herrn Jesus nachzufolgen? Man kann ihn nicht nur als Heiland annehmen, das geht nicht. Das ist Kuppelverkauf, die beiden sind miteinander verbunden. Man kann nicht den Herrn Jesus nur als Heiland annehmen und nicht als Herrn. Die erste Frage von Saulus, von Tarsis, als er zum Glauben kam, war, wer bist du? Er wollte erstmal sicher wissen, mit wem er es zu tun hatte. Aber die zweite Frage war, was muss ich tun? Herr, was muss ich tun? Wie steht es um deine Jüngerschaft eigentlich? Oder hast du dich damit begnügt, wenn du stirbst, dann gehst du zum Himmel, es kann dir nichts passieren. Das ist keine Jüngerschaft. Dieser Mann hatte verstanden, dass der Herr Jesus alles mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und er stellte sich vor, dieser Jesus am Kreuz, der wird sterben, das ist wohl unvermeidlich, aber der wird dann bestimmt auch wieder aufstehen. Der wird dann bestimmt auch von Gott wieder zu dieser Welt gesandt werden als der große und mächtige König. Und wenn das geschieht, dann möchte ich dabei sein. Das war sein Wunsch. Und das sollte unser Wunsch sein. Wir schauen aus nach diesem Reich, wenn wir dabei sein werden, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit regiert und inzwischen folgen wir ihm nach. Das dritte Wort des Herrn haben wir hier in Johannes 19 gelesen. Da steht seine Mutter beim Kreuz und Johannes, sein geliebter Jünger, der immer sagte, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Das war für ihn ganz besonders. Jesus liebt mich. Es ist immer schwierig für Mütter, wenn die Kinder erwachsen werden, sie dann freizulassen. Und sie ihrer eigenen Verantwortung zu überlassen und sich nicht länger mit ihrem Leben zu beschäftigen. Maria hat das auch versucht, Johannes 2, und dann sagte Herr Jesus, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das klingt ein bisschen unangenehm, aber Frau dort auf Griechisch ist ein Ehrentitel. Aber er sagt wohl, du darfst dich nicht hineinmischen in meinen Dienst. Aber hier ganz am Ende, wo der Dienst vorbei ist, da kümmert er sich um seine Mutter. Vielleicht befremdend, warum hat er sie nicht seinen Brüdern, Halbbrüdern anvertraut? Ich weiß nicht, vielleicht waren das gar keine Söhne von Maria, darüber hat man schon viel gestritten. Vielleicht war der nächste Verwandte. Tut alles nicht zur Sache. Die zwei sind miteinander verbunden ab diesem Moment. Frau, da ist dein Sohn, der wird jetzt für dich sorgen. Ich kann es nicht mehr tun. Und Sohn, das ist jetzt deine Mutter, der für dich sorgen wird. Jetzt kommt meine dritte Frage. Für wen trägst du eigentlich augenblicklich besondere Sorge? Und dann denke ich nicht so sehr an Leute, die auf der Hand liegen, Eltern, andere Familienmitglieder, wo sogar auch weltliche Leute für sorgen würden. Nicht, das ist ja normal, das ist Pflicht. Nein, ganz abgesehen davon, was für Leute gibt es, an wen du besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge spendest. Wir sind ja nicht alleine. Wenn es darum ginge, könnten wir genauso gut zu Hause bleiben und uns im Fernsehen einen Gottesdienst ansehen oder wie auch immer. Es ist hier nicht ein Kino, wo man vorne allerlei interessante Dinge erlebt und jeder sitzt da für sich selbst alleine, um mitzumachen, was da vorne geschieht. Nein, wir haben alle miteinander zu tun. Gemeinde sein heißt auch Sorge füreinander tragen. Und manchmal kann ich so mit mir selber beschäftigt sein, dass ich mich diese Frage stellen muss. Für wen trage ich denn augenblicklich besondere Sorge? Vielleicht denkst du jetzt an eine Person, die der Herr dir jetzt aufs Herz legt und weißt du, daran müsste ich eigentlich mehr Zeit verwenden. Denk mal darüber nach. Weißt du, die Fragen sind keine theologischen Fragen. Es geht darum, dass wir uns selbst fragen, inwieweit bin ich, bin ich ein guter Christ? Und gute Christen sorgen auch füreinander. Noch für wen sorgst du denn jetzt? Wir kommen zu dem vierten Wort und das ist genau in der Mitte von den sieben Worten und auch das Ernsteste. Wir wissen es. Wir lesen es in Matthäus 26 und in 27 und in Markus 13. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Wort aus Psalm 22, das wissen wir, aber wir können ruhig sagen, dass David in seinem Leben nie wirklich von Gott verlassen gewesen ist. Er spricht ein prophetisches Wort aus. Aber der Herr Jesus in diesen drei finsteren Stunden am Kreuz, wo er von Gott zur Sünde gemacht worden war, 2. Korinther 5, wo der Zorn Gottes auf ihm war, sein Angesicht vor ihm verbergen. Und da hat der Herr Jesus ausgesprochen, warum hast du mich verlassen? Und er durfte das auch fragen, warum? Denn in seinem eigenen persönlichen Leben gab es überhaupt keinen Grund, warum Gott ihn verlassen würde. Aber er sagt im Psalm 22 etwas weiter, aber du bist heilig. Der heilige Gott musste sich von ihm abwenden. Und ich habe dabei auch eine ganz praktische Frage. Kann das, was Jesus Christus getan hat, dich noch immer begeistern? Vielleicht dich in Bewegung bringen, vielleicht dich rühren. Oder nehmen wir das als so selbstverständlich an? Der Herr Jesus hat so schrecklich gelitten und es hat er für dich, für mich gemacht. Können wir uns kaum vorstellen. Wir können uns die körperlichen Leiden schon nicht vorstellen. Wie könnten wir uns denn vorstellen, was das hieß, selber persönlich heilig und gerecht zu sein und dann zur Sünde gemacht zu sein, beladen mit unseren Sünden und dann von Gott verlassen zu sein. Bewegt mich das noch? Oder habe ich das mein ganzes Leben schon gehört? Ja, der Jesus ist auch für meine Sünden gestorben. Wann war das letzte Mal, dass du in deinem Herzen tief darüber bewegt gewesen bist? Oh, das ist ein bisschen allzu evangelikal. Wir singen gerne Jubellieder, nicht? Aber es gibt auch die andere Seite. Mit all unseren Jubelliedern können wir bei Beerdigungen meistens auch nicht viel anfangen. Es sind auch Lieder, wo wir mal zu uns selbst einkehren und uns selbst die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für mich? Auch jetzt, heute, wo ich das doch so gut kenne, über Jahre hinweg. Was bedeutet es jetzt noch? Herr Jesus, du bist für mich durch diese schreckliche Leiden gegangen. Das ist auch eine ernste Frage. Kann es mich noch begeistern? Vielleicht hast du ein anderes Wort, das macht mir nichts aus. Aber tut es dir noch was? Eigentlich dürften wir keinen Tag vorübergehen lassen, ohne dass wir dem Herrn Jesus herzlich dafür gedankt haben. Ihn dafür gepriesen haben, dass er sich so in den Tod hinübergegeben hat. Das fünfte Wort haben wir in Johannes 19 gelesen. Mich dürstet. Oder wie wir heutzutage sagen würden, ich habe Durst. Das scheint wohl das schlichteste, das einfachste Wort zu sein. Und man denkt vielleicht, tja, was kann man daran nun für geistliche Bedeutung verbinden? Der Herr brauchte zu trinken, um Kraft zu sammeln, um die nächsten Worte aussprechen zu können. Nämlich, aber Johannes 19 fügt etwas ganz Interessantes hinzu. Nämlich, dass der Jesus das sagte, damit die Schrift erfüllt werden würde. Das ist merkwürdig. Eigentlich ist das immer bei Johannes so. Johannes beschreibt den Herrn Jesus als Sohn Gottes, als den vollkommenen Gottessohn. Das sieht man in der ganzen Leidensgeschichte. Die Leute nehmen den Herrn nicht mit und bringen ihn zum Kreuz. Er ist immer souverän. Er bleibt immer derjenige, der alles in seinen eigenen Händen hat. Sein Kreuz tragend geht er hinaus nach Golgatha. Keiner bringt ihn. Er ist souverän. Es ist fast, als ob Johannes Angst hätte, dass wir denken würden, dass der Jesus in diesem Augenblick so schwach war, dass er ohne etwas Wasser nicht seine letzten Worte aussprechen könnte. Und deshalb sagt Johannes, damit die Schrift erfüllt werden würde. Als ob der Herr Jesus sich überlegt, da habe ich jetzt wirklich alle Schriften, die auf mich Beziehung haben, auf meine Leiden erfüllt. Oh ja, da fehlt noch eins. So schreibt er das. Aber was das wohl für mich bedeutet, damit habe ich mich in den letzten Tagen so ganz besonders beschäftigt, wie der Herr Jesus spricht über die Bibel, was das Wort Gottes, das war für ihn natürlich das Alte Testament, aber er nennt das öfters die Schrift, was das für ihn praktisch bedeutet hat. Nach der Schrift zu leben, die Schrift zu erfüllen bis in die kleinsten Einzelheiten. Und deshalb stelle ich mir die Frage, wie funktioniert die Bibel eigentlich in meinem Alltagsleben? Man kann viel sagen von dem heutigen Christentum. Es gibt vieles, worüber ich mich riesig freue im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 40 Jahren. Aber eines nicht. Ich habe den Eindruck, aber vielleicht ist es ein alter Kerl, der so spricht, dass wir damals die Bibel besser gekannt haben als heute. Der Herr Jesus lebte bei der Schrift. Er sagt sogar, ich glaube in Johannes 5, dass Mose von ihm geschrieben hatte und dass wer Moses nicht glaubte, wird dem Herrn Jesus auch nicht glauben. Da stellt der Herr Jesus eigentlich die geschriebenen Worte von Moses, von der Schrift, über seine eigenen gesprochenen Worte. So wichtig war ihm die Schrift. Er lebte bei dem Wort. Es war seine tägliche Nahrung. Und wir haben so viel zu tun, dass man manchmal vergessen, diese geistliche Nahrung zu uns zu nehmen. Ich begegne selten Leuten, die sagen, ja, ich habe so viel zu tun, ich lasse heute das Essen mal ausfahren. Aber für Essen haben wir immer Zeit. Aber für das Wort Gottes ist manchmal sehr schwierig, so viel zu tun. Der Jesus lebte beim Wort. Das sechste Wort haben wir auch in Johannes 19 gelesen. Es ist vollbracht. Ich bin überzeugt, dass 95% der Christen dabei denken an das Erlösungswerk. Der Jesus hat unsere Sünden getragen und das ist alles gut. Das wird sicher mit einbegriffen sein. Trotzdem müssen wir auch hier wieder aufpassen, dass es in Johannes steht, nicht in den anderen Evangelien. Das Sündenproblem, das darf eine Überraschung sein, heute Morgen, das Sündenproblem kommt in den drei Evangelien, anderen Evangelien zur Sprache, aber in Johannes kaum. Es ist, als ob Johannes sagt, ihr kennt die anderen drei Evangelien schon, das ist alles food for babes, aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Da spricht er über ewiges Leben und über alle gewaltigen Segnungen Gottes, die eigentlich über die Sündenvergebung hinausgehen. Und deshalb glaube ich, dass wenn der Herr Jesus hier sagt, es ist vollbracht, dass er dann an etwas anderes zuallererst denkt. Und das weiß ich aus Johannes 17, wo er zum Vater sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, ich habe das Werk vollbracht, das du mir zu tun gegeben hast. Sein allererstes Ziel war nicht wir, sondern die Herrlichkeit des Vaters. Nächste Frage. Nichts. Ah, da kommt die. Wie verherrlichst du deinen Vater eigentlich im Himmel, ganz praktisch? Weißt du, auch das ist wieder sehr evangelikal. Wir stellen den Sünder in die Mitte. Es geht um den Sünder, nein, es geht um das Evangelium Gottes. Es heißt in 1. Timotheus, es ist das Evangelium des glückseligen Gottes. Römer 1, es ist das Evangelium seines Sohnes. Gott steht in der Mitte dieses Evangeliums. Es geht um ihn. Es geht nicht zuerst um deine Errettung, tut mir leid. Es geht darum, dass du errettet wirst, um ihn zu verherrlichen. Ich dachte, das ist wieder so ein großes Wort, verherrlichen. Das ist auch nicht so ein Wort aus dem Alltag. Was bedeutet das nun für mich praktisch? Wenn der Herr Jesus uns das so vorgelebt hat, dann sagt er damit auch, und Paulus hat das einige Male ausgesprochen, in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir sind, soll unsere Absicht sein, dass Gott verherrlicht wird. Dafür sind wir auf Erden und dafür werden wir einmal auch auf der neuen Erde sein, im neuen Himmel. Das ist das Endziel unserer Existenz. Wozu sind wir auf dieser Erde? Um Gott zu verherrlichen. Ist das irgendwie dir geläufig? Spielt das eine Rolle in deinem Alltag? Oder leben wir eigentlich doch oft hauptsächlich für uns selbst? Okay, ich lasse diese Frage bei euch zurück und auch bei mir selbst. Letztes Wort des Herrn. Lukas 23, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Auch das ist ein Wort aus dem Psalmen. Es heißt, es ist das Wort eines frommen Israeliten. Vater, dir vertraue ich meine Zukunft an. Ja, Jesus wird sagen, jetzt werde ich sterben und meinen Geist lege ich in deine Hände. Und ich werde auferstehen, das erwarte ich alles von dir. Und du wirst mich zu dir nehmen in den Himmel und das erwarte ich alles von dir. Alles liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen zu dir, Gott. Da weitaus die meisten stehen nicht direkt vor dem Tod. Ich hoffe, niemand von euch. Aber trotzdem kommt da diese letzte Frage. Wie steht es um dein Vertrauen auf Gott, was deine Zukunft betrifft? Das ist auch schon eine ganz allgemeine Frage, aber ganz gezielt. Ist es nicht oft so, dass wir sehr viel Angst haben vor, was die Woche bringen könnte? Es ist merkwürdig bei Christen, dass wenn es um die Ewigkeit geht, haben sie nicht den geringsten Zweifel. Für die Ewigkeit sind sie in Gottes Händen, er wird alles gut machen. Aber auch nächste Woche alles gut machen wird für uns, das ist eine andere Frage, das ist viel schwieriger. Das ist eigentlich merkwürdig, ne? Der Gott, der für ewig für uns sorgen wird, kann er nicht diese Woche für uns sorgen? Ich bin sicher, dass es hier einige gibt, die im Blick auf die kommende Woche oder kommende Zeit Sorge haben. Und dann denke ich nicht an die Kinder, die zum ersten Mal zur Grundschule gehen. Man möchte, dass das noch immer unsere Sorgen sind, dass sie nicht größer sind als die da. Aber es sind bestimmt hier solche, die Sorge haben, die nicht wissen gut, wie es weitergehen muss. Kannst du sagen, kann ich sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich mein Leben. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, ich lege es in deine Hände. Ich habe Vertrauen zu dir. Das ist, was Glaube ist. Glaube geht nicht nur um die Frage, wie komme ich in den Himmel, das habe ich schon zur Genüge gesagt. Vertrauen, Glaube bedeutet Vertrauen. Auf Gott vertrauen im Blick auf alle Umstände deines Lebens. Und das ist ein ungeheuer Geschenk, wenn man so etwas kann. Wirklich Gott alles, was man ist und alles, was man hat, anvertrauen. Na, ich möchte mal fragen, wer von euch ist von irgendeiner Frage mindestens ein? Ich frage euch wirklich im Herzen angesprochen. Lass mal sehen. Ich frage euch, steht mal bitte auf, dann bete ich für euch. Und ich bete auch für diejenigen, die sitzen bleiben. Für diejenigen eigentlich, ich habe nicht gesagt, dass alle aufstehen sollen. Ne? Nur solche, die Hand hochgehoben haben. Ja, Herr, wenn es so darauf ankommt, was für Leute wir sind, wir nennen uns Christen und das sind wir auch, wenn es auch in Schwachheit ist. Aber Herr, wenn wir an diese Fragen denken, für wen sorge ich eigentlich, was für Vertrauen habe ich zu dir, verherrliche ich denn wirklich deinen Namen in meinem Leben, habe ich denn wirklich allen vergeben, denen ich vergeben sollte, ja, dann trifft uns das in unseren Herzen und unsere Gewissen. Und ich bete dich für jeden, der hier ist und da angesprochen worden ist. Ja, wir nehmen das von deinem Geist an. Du hast das getan. Aber du bist auch derjenige, der die Antwort geben kann. Der uns Mut machen kann. Der uns neu die Kraft des Heiligen Geistes schenken kann und will, damit wir diese Dinge in der Praxis umsetzen. Herr, mache uns bessere Christen durch deinen Geist, denn von alleine können wir es nicht. Herr, ich bitte besonders für solche, die jemandem verzeihen müssen, vergeben müssen. Gib ihnen die Kraft dazu. Nicht wegen des anderen, sondern wegen ihres Selbst. Und so brauche ich nicht all diese Fragen zu wiederholen. Herr, du weißt, wo du uns besonders angesprochen hast. Wir danken dir, Herr. Wir preisen dich, dass du mit uns bist. Und dass du auch mit uns gehen wirst, auch in eine neue Woche, bald in einen neuen Monat. Sei mit unseren Kindern, Enkelkindern, die in die Schule gehen oder was auch immer. Sei auch mit unseren Alten. Du weißt, was jeder braucht. Schenk uns, lieber Herr, deine Güte, deinen Frieden in unseren Herzen zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.